Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur, der Podcast mit unserer Reihe Offenbarung 23. Und wir überraschen euch heute nicht nur mit der Folge Der Piratenschatz Teil 12, sondern auch mit einer neuen Titelmelodie.
Kultur, Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Kultur, Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
Ja, da sind wir mit der nächsten Folge. Und gleich am Anfang möchte ich ganz wichtig etwas machen, nämlich einen Gruß ausgeben, und zwar an einen unserer Hardcore-Fans, den wir über Instagram sehr aktiv verfolgen, und das ist der Kollege Atze Badekappe.
Der sich lange überfällig, lieber Atze.
Ja, wir haben schon ein paar Sachen von dir gelesen und haben es immer wieder nicht geschafft, aber das sei jetzt nachgeholt. Und gleich noch eine kleine Entschuldigung hinterher. Wir haben ein bisschen mit unserer Folge getrödelt, das hat aber gesundheitliche Gründe, und wenn ihr bemerkt, dann klingt meine Stimme heute noch nicht so ganz super, aber das ist eine ausklingende Bronchitis, aber jetzt musste die neue Folge her. Ich bin Markus Koslinski, mir gegenüber sitzt der wunderbare Dirk Fenske, hallo.
Hallo Markus, hallo Zuhörer.
Ja, und damit soll es eigentlich schon losgehen in die Folge, und zwar, wie schon erwähnte, Folge 12, Der Piratenschatz. Die Folge ist aus 11/2006, hat 25 Kapitel und hat eine Gesamtlänge von 1 Stunde 16 Minuten.
Und bietet einige interessante Besonderheiten, zumindest für den routinierten Offenbarung 23 Hörer. Es geht diesmal los, das ist jetzt nichts Besonderes, mit einem geschichtlichen Ereignis, oder naja, sagen wir mal pseudogeschichtlichen Ereignis, nämlich mit dem Prozess, der Klaas oder Klaus Störtebeker gemacht wird. Den Namen, denke ich, hat jeder schon einmal gehört. Es wird ein bisschen vom Bürgermeister proklamiert, was dann so seine Verfehlungen seien und dass er doch zu enthaupten sei. Ja, danach gibt es diese bekannte Legende. Ich denke mal, wir werden jetzt hier nicht unbedingt aufs Detail eingehen. Es gibt die bekannte Legende, dass er enthauptet wurde und dann aber sozusagen diesen Kuhhandel schließt, dass er alle seiner 72 Mann, die dort aufgereiht waren, dass all diese verschont werden, die er mit abgeschlagenem Haupt noch zu Fuß passieren könne. Derer sind es 11, laut Legende und auch laut Offenbarung 23 Hörspiel, bis ihm dann der Scharfrichter, auf den der Markus bestimmt gleich noch mal ein bisschen eingehen möchte, den Richtbock vor die Füße wirft. Auch das entspricht Tatsache der Störtebeker-Legende und der Gute dann zu Fall gebracht wird.
Ja, genau. Also da sind ziemlich viele schöne Sachen drin, und du hast eingeleitet, es geht mit dieser Marktplatz-Szene los. Ich möchte ganz normal kurz eingreifen. Diese Geschichte um die Hinrichtung sind natürlich Überlieferungen, wie sollen da auch Beweise existieren? Also das ist natürlich, das sind so geschichtliche Tragwerke. Das ist aber ganz gut. Und für die ganz interessierten Hörer, die gerne mal ein bisschen weitergehen, die können gerne mal die Begriffe Hanse, Vitalienbrüder und 12 Meter ohne Kopf googeln. Da gibt es sehr interessante Artikel darüber. Da wurde sich viel drüber ausgelassen. Aber wir gehen mal in die Geschichte zurück, und zwar in diese Marktplatzszene. Und was eigentlich für mich interessant ist, du hast es gesagt, für jeden Meter, den er mit abgeschlagenem Kopf geht, sollte einer seiner Mannen, wie gesagt wurde, die Freiheit erhalten. Und interessant an dieser Geschichte ist, dass er innerhalb der Verhandlung über diese Tatsache ja quasi von dem Richter, also nicht dem Scharfrichter, nicht demjenigen, sondern von dem Richter, von dem, der das verliest, das Ehrenwort verlangt. Also er sagt, gebe er mir sein Ehrenwort. Und das ist interessant, weil er rechnet, also als wenn er mit einem Wortbruch rechnet, als wenn er das Vertrauen nicht hat. Das ist ein interessantes Werkzeug, was da so auftaucht.
Nun ja, also ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, natürlich hat er das Vertrauen nicht. Also man muss das alles insgesamt alles ein bisschen vorsichtig betrachten. Ne? Alles, also die störte Baker-Geschichte gehört eher in den Bereich der Geschichten und Legenden, hat allerdings durchaus wie alle Legenden einen historischen Fuß. Das heißt, die Überlieferung ist geschehen in einem Lied um 1550 verfasst mit 26 Strophen, was sozusagen über den Werdegang des Herrn Störtebeker erzählt. Man sagt, man weiß auch gar nicht genau, ob er wirklich Klaus hieß oder Klaas oder Nikolaus oder was hatten wir noch zu Johannes Störtebeker aus Danzig. Also es gibt da viele Kandidaten, die dafür auch aus den Hanse-Aufzeichnungen in Frage kommen. Fest steht, es geht in dieser Legende um einen sogenannten Freibeuter. Ja, der Freibeuterbegriff wird gerne mit Pirat gleichgesetzt, wird aber ein bisschen edler gesehen und genau so ist es eigentlich auch, denn der, die Freibeuterei hat eine sehr lange und bewegte Geschichte. Da kann man sich auch mal ein bisschen reingucken. Klaus Störtebeker war oder der Legende nach, oder man vermutet, dass er einer der Köpfe der Vitalienbrüder war. Die Vitalienbrüder ist eine Vereinigung von Seefahrern, die ursprünglich mal als Blockadebrecher für den schwedischen König, der Vorgänger von Albrecht, weiß gar nicht, gerade nicht, wie er hieß, so ein 1300 Knirps gewesen sein, die dänische Blockade, die Seeblockade durchbrechen sollten. Und später haben die also auch einen sogenannten Kaperbrief von der schwedischen Krone ausgestellt bekommen und durften dann die Handelsschiffe des Feindes überfallen. Was soll der ganze Kram bringen? Relativ einfach. Die durften einen Großteil oder sogar die gesamte Beute behalten. Und das heißt, die Krone hat später die englische Krone auch sehr erfolgreich in den spanischen Erbfolgekriegen gemacht, hat dadurch hochmotivierte und hochdekorierte Söldner, und zwar für umsonst, erhalten. Die haben dem Feind das Leben zur Hölle gemacht. Und die Krone musste keinen Cent dafür bezahlen. Deswegen sind diese Kaperbriefe und diese Freibeuter ein sehr interessantes Konstrukt. Aber wie das eben so oft ist mit den Freibeutern und den Kaperbriefen, geht es dann eben doch irgendwann in die Piraterie. Wir kennen alle diese Piratenlegenden. Ich muss nur diesen Exkurs mal kurz machen, weil es ein Thema ist, was mich selber sehr interessiert. Dieses goldene Zeitalter der Piraterie, das ist in der Karibik, und man denkt immer, Wunder, was das für ein Zeitraum ist. Tatsächlich ist das gar nicht so ein großartig langer Zeitraum. Das ist irgendwie, ich glaube, 1714 bis 1718, wo die in Nassau dann ihre Republik gründen. Tatsächlich ein relativ fortschrittliches Modell. Das heißt, wo wir jetzt solche Gestalten finden wie Benjamin Hornigold und Blackbeard und sowas. Und Störtebeker ist eben so eine herausragende Figur. Es gibt auch so ein paar Analogien zur Blackbeard-Geschichte. Denn auch der wurde am Ende geköpft, und die Geschichte sagt, dass er noch 10 Runden ums Schiff geschwommen sei, enthauptet. Ja, das sind natürlich alles so ausgeschmückte Geschichten, und da lohnt es sich vielleicht für jeden doch selber mal in die Recherche zu gehen. Ja, die Vitalienbrüder, auch nur ganz kurz gesagt, haben so ein paar interessante Neuerungen gehabt, denn sie wurden später auch Likdeler genannt, und das heißt so viel wie Gleichteiler. Das heißt, jeder an Bord, also für den Captain gab es meistens einen kleinen Bonus, und ansonsten hat jeder an Bord den gleichen Teil bekommen, und jeder hatte an Bord auch Mitspracherecht. Das heißt, auch der gemeine Matrose oder Bursche hatte ein Mitspracherecht. Ist im Gegensatz zu der damalig feudalen Gesellschaft ein großer Kontrast. Entschuldigung, dass ich einen Ausbruch machen musste, aber ich finde das ein äußerst interessantes Thema.
Das ist total wichtig. Ich war bloß gerade bei der Piratengenossenschaft. Ich bin gerade sehr erstaunt, wie modern dieses Konzept doch war. Aber nichtsdestotrotz finden wir mal in die Geschichte zurück. Also es kommt zur Enthauptung Störtebechers, also oder Storzenbecher oder wie auch immer
hieß. Stürzt den Becher.
Genau, Klaas.
Aus dem Niederdeutschen wird vermutet.
Genau, so. Und er wird enthauptet und er geht Tatsache noch ein Stück. Und der Richter hält sich nicht an diesen Handel. Was auffällig ist, der Scharfrichter hat schon, Kenner der Serie merken es sofort, die Stimme von Wim Banner.
Ja, sehr interessant. Störtebeker selber hat die Stimme von Tron.
Hm.
Und auch der Bürgermeister ist uns das eine oder andere Mal stimmlich schon begegnet in Form eines wirren Chemikers, meistens irgendwelche Wissenschaftler, so halb unsympathische,
genau,
mehr oder weniger Antagonisten, ja.
Genau, und da geht man auch schon, das ist auch ein Teil der Geschichtslenkung und das finde ich auch sehr gut. Und dieser Wim Banner-Verschnitt oder der Scharfrichter ist nicht nur sein Henker, sondern er ist auch Meister Rosenfeld, ein Vitalienbruder, den er quasi erkennt und der ihm das sagt. Und er sagt ihm, dass die Belohnung für die Enthauptung in seinen Wanst eingenäht sei. Da handelt es sich um eine Münze, und die er dann als Scharfrichter als Lohn behalten, genau, dürfe.
Einen sogenannten Bijou. Ist eher so medaillenartig, ein bisschen größer als eine Münze. Genau.
Genau. Und es gibt diese, wie du gesagt hast, also der Scharfrichter soll den dann wandelnden Kopflosen aufhalten, und der möchte das nicht, weil der Handel schließlich geschlossen wurde. Er ist aber dann ein relativ schwaches Glied in diesem Handel. Entschuldigung. Und er sagt dann, er wäscht seine Hände in Unschuld. Ein Spruch, den wir gut kennen. Und aber die weiteren Reaktionen werden wir jetzt nicht weiter verfolgen. Und dann geht es weiter, dann kommt der berühmte Nachrichtenausschnitt, dann geht es ins Museum für Hamburgische Geschichte.
Es geht übrigens in dem Nachrichtenausschnitt um eine Schädelrekonstruktion, angeblich von Störtebeker. Mhm. Also eine ähnliche Nachrichtenmeldung hat es tatsächlich gegeben, aber es war ein unbekannter Seeräuber. Ja. Mhm. Also ob das wirklich Störtebeker war, es ging so ein bisschen durch die Schlagzeilen, aber es ist also absolut kein Stückchen nachgewiesen, dass es wirklich,
okay, gewesen sein könnte. Es gibt trotz allem aber diese Geschichte oder mehrfach in Deutschland. Hier ging es darum, dass das genetische Nachkommen in einem DNA-Verfahren gesucht wurden. Man versucht so ein bisschen Familienkonstrukte nachzuverfolgen. Die, wie du sagst, Identität ist unsicher. Jetzt wage ich mal einen kleinen Exkurs, wen es mal in den Harz treibt. Der kann sich gerne mal die Iberger Tropfsteinhöhle ansehen. Das ist in Bad Grund. Das ist bei Goslar.
Und ich glaube, da war ich auf Klassenfahrt drin.
Und interessant ist, dort hat man die Lichtenfels-Familie, war dort drin.
Genau.
Und die Lichtenfels-Urfamilie hat man auch genetisch nach und hat herausgefunden durch DNA-Tests, dass ganz viele Nachkommen noch in dieser Gegend wohnen und dass sie sich gar nicht so weit verbreitet haben, mhm, und dass sie eine genetische Nachkommenschaft zu dieser uralten, nur auf Schälen basierenden Familie haben.
Das ist witzig. Das war total verschüttetes Wissen bei mir. Aber jetzt, wo du es erzählst, kann ich mich an den Vortrag der Klassenfahrt erinnern.
Stimmt. Siehst du? Ja. Und also sehr sehenswert, heute auch sehr modern dargestellt, die Tropfsteinhöhle sowie dieses Museum. Wen es mal dahin treibt, Iberger Tropfsteinhöhle im Harz. Ja, dann gehen wir weiter. Also ich will damit sagen, diese DNA-Verfahren wurden in Deutschland schon öfter gemacht. Dann geht es in den Vorspann heute mit dem Wahlspruch, Unsterblichkeit ist meine Wahrheit.
Richtig, nicht die Wahrheit ist unsterblich. Es wird diesmal abgewandelt und ich glaube, das hatten wir bislang
nicht oft, nein.
Noch gar nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal.
Genau.
Diesmal heißt es, Unsterblichkeit ist meine Wahrheit, ist natürlich äußerst passend. Ich fand es äußerst witzig, ich finde es sehr passend zu dieser Störtebeker Geschichte, der ja gesagt hat, ich kann hier noch über den Tod hinaus, und hat ein gewisses Geschick und hat mich ein ganz kleines bisschen zum Schmunzeln gebracht.
Ja, und ein gutes Werkzeug, wie immer. Und dann gehen wir in die erste oder Gegenwartsszene rein. Und der Ort, wo alles stattfindet, ist natürlich mal wieder das Hotel Adlon. Wo auch sonst, wo steigt der nutzlose Student ab im Adlon? Wer kennt es nicht? Und man sitzt in der Bar, in der Lobby, und T-Rex trinkt natürlich einen Whisky.
Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte gedacht, er trinkt Kaffee.
Nein, es ist ein Whisky. Man ist ja schon am Abend und da ist der Kaffee dann.
Ach so,
ist die Maschine dann sauber.
Das ist mir tatsächlich entgangen, weil in meiner Vorstellung war es eher doch morgens im Salon Adlon. Aber das macht nichts. Auch wieder hier ohne Rauchwolke und großen Gestank erscheint Wim Banner plötzlich im Adlon. Natürlich hat er dort als erstes nach Georg gesucht. Hm. Und witzig ist, dass da sich so ein kleines Gespräch zwischen den beiden entspinnt, wo Banner sagt, Mensch, Sie haben aber hier, aber Herr Brandt, ja, hm, ja, Sie haben es ja ganz schön jetzt groß hier und so weiter. Und Georg einfach nur ganz trocken antwortet, ja, der Kaffee schmecke hier besser. Hm. Fand ich also doch ein bisschen witzig. So richtig, es folgt so ein bisschen Geplänkel.
Es wird mal wieder die Kluft von Banner angesprochen, der siffige Mantel und so.
Das ist richtig, aber diesmal wird das Ganze ein bisschen vertieft, weil Banner hat diesmal ein ganz anderes Auftreten. Und es fällt Georg auch sofort auf, dass dieses Optische, was eher dafür sorgt, den Kommissar so ein bisschen zu unterschätzen, in ganz krassem Gegensatz eigentlich zu seiner doch recht starken Persönlichkeit liegt. Und es gibt einen schönen Satz, den Georg sozusagen denkt. Er sagt, in dem Moment hatte er verstanden, was eine gute Tarnung doch ausmacht. Und auch das bringt uns natürlich wieder an die Stelle, wer ist eigentlich Wim Banner? Ja, das wirft ganz subtil die Frage auf.
So,
wer ist denn das eigentlich?
Ja,
ja, es stimmt, es kommt da gar nicht mal so subtil.
Sondern nein, er fragt ihn, wer er wirklich ist. Das ist auch ein schöner Moment, finde ich, der dieses, sage ich mal, der ein Aufhebemoment ist zu diesem sonst der etwas dümmliche Polizist. Das ist ja so ein viel genommenes Mittel und das hat man so ein bisschen aufgehoben dabei.
Ja.
Obwohl ja Banner immer so ein bisschen dran ist, also er ist ihm auch immer ein bisschen auf den Fersen und egal was T-Rex macht, Banner ist da. Also so dümmlich ist er ja nicht, aber natürlich soll die Geschichte das so machen. Und Banner wirft ihm ein deutsches 50-Cent-Stück zu und wer Kenner der Serie ist, der weiß, hier kommt die Chiffre, hier wird's wichtig. Wenn etwas hingeworfen wird, zuhören.
Richtig. Diesmal kommt es nicht aus Nolos Jackentasche, sondern zur Abwechslung mal aus
Banners Mantel.
Genau.
Ja, der Bannermantel. Wir wissen alle, die Bannzone Mantel.
Ja,
und da kommt es her.
Genau, die unergründlichen Tiefen des Trenchcoats. Spucken diese Münze aus. Und sie hat eine ganz kleine Besonderheit. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird sich sicherlich noch erinnern. Der Euro war noch nicht immer.
Genau.
Ja. Die Einführung hat stattgefunden mit Übergangszeit zwischen 2001 und 2002, wenn ich mich recht erinnere.
2002.
Aber man konnte schon in 2001 konnte man schon kaufen oder tauschen.
Nee, man konnte Giral bezahlen. Also man konnte in Euro wurde schon gehandelt.
Ach, dann war das so rum. Ja, siehst du, ich wusste, irgendwas war noch in 2001. Und
man kriegte wirre Rechnung, weil man plötzlich beide Beträge hatte. Man hatte irre viel Rechnungspapier, weil man beide Werte ausweisen musste in der Übergangszeit.
Genau. Das Interessante ist, dass diese Münze, die Wim Banner Georg hier in die Hände wirft, ein Prägedatum trägt und das lautet 1998. Es wird auch ganz kurz erläutert. Ich habe das auch mal verifiziert. Das entspricht, soweit ich das sehen konnte, den Tatsachen. Denn es wurde zwar ab 1999 wurden bereits Münzen geprägt, aber alle zum Ausgabedatum von 2002. Das heißt, diese Münzen dürften eigentlich gar nicht existieren. Und zu allem Überfluss ist 1998 auch noch das Todesjahr von Tron. Aber damit nicht genug, Markus.
Genau. Und es geht um die Herkunft der Münze. Sie kommt nämlich aus dem Zimmer von Tron. Und im Grunde wird klar, Banner hat sie mehr oder weniger unterschlagen.
Sie einstecken, also er rechtfertigt das so ein bisschen, das hat ja nichts mit dem Fall zu tun.
Was stimmt, was ja so insofern stimmt, es ist im Prinzip rein juristisch, es ist ein klassischer Diebstahl, weil die dortigen Belange eigentlich den Erben oder den Eltern gehört hätten. Also er hat im Prinzip den Eltern gestohlen, weil mit dem Tod an sich hat es wirklich keine Ursächlichkeit.
Wie Banner allerdings natürlich sofort korrigiert hat, sichergestellt, nicht gestohlen.
Na, selbstverständlich. Natürlich. Dann würde mich natürlich als Beamter natürlich interessieren, wenn er etwas sicherstellt, dann gibt es natürlich eine urkundliche, also es gibt eine Erwähnung dazu. Dazu muss ein Formular gefertigt werden, wie alles in Deutschland ein Formular hat.
Ich denke, wenn man ganz tief in dem Trenchcoat wühlt, wird man es vielleicht auch noch finden.
Oh Gott, ja. Man will eigentlich gar nicht zu weit wühlen.
Ja.
Und Banner und T-Rex gehen dann nach draußen. Man ist unter den Linden, wer die Örtlichkeit ein bisschen kennt. Man kommt aus dem Hotel und ist auf einer sehr breiten, großen Straße. Und man geht in die Mitte der Straße, was dort möglich ist, weil da kein Straßenverkehr stattfindet. Und T-Rex soll in Richtung Westen schauen. Und Banner will auf diesem Weg die Frage beantworten, wer er eigentlich ist. Das finde ich, er bringt das so ein, ob er das wirklich so tief beantwortet, das überlasse ich jetzt mal dem Hörer. Und T-Rex soll auf die Rückseite der Münze schauen und da drauf ist das Brandenburger Tor und darunter die Pyramide und das allsehende Auge. Und jetzt kommt im Prinzip der Ruf des Abenteuers, T-Rex soll herausfinden, was es damit auf sich hat.
Was es damit auf sich hat und Banner stellt ihm zwar nicht so direkt in Aussicht, dass wenn er das Rätsel löst, dass er ihm erklärt und offenbart, wer er denn wirklich sei. Aber er verspricht ihm auf jeden Fall dann einer seiner größten Fans zu werden. Und zwischen den Zeilen steht da schon, dass er Georg dann als Dank vielleicht auch hier und da ein bisschen Einblick geben wird. Gut, Georg soll auf jeden Fall auf die Suche gehen.
Aber macht, Entschuldigung, hier gibt es nochmal übrigens diesen, im Gespräch gibt es diesen Columbo-Vergleich. Also da kommt nämlich diese Sache auf mit der Tarnung, wo er sagt, kann es sein, dass dieses ganze Thema dreckiger Mantel, dieses leicht tappelige, dass es eine Camouflage ist. Also das wird so ein bisschen in den Raum gestellt.
Gut, dass an Wim Banners Gestalt so einiges Camouflage ist, davon ist, denke ich, auch mal fest auszugehen, auch bis jetzt. Der war immer ein bisschen besser informiert, als er hätte sein dürfen und ein bisschen schneller zur Stelle und an Stellen aufgetaucht, wo er eigentlich nicht so unbedingt hätte auftauchen
Und er scheint dürfen. Eine unendliche Zeit zu haben.
Ja, richtig. Das heißt, er scheint eigentlich sich mit nichts weiter als mit Georg zu beschäftigen. Und er ist auch wie immer sehr gut informiert. Er spricht ihn auch auf seinen New York-Aufenthalt an. Georg antwortet so suffisant, dass es dort doch sehr archaisch war. Ja. auch hier das ist so ein gleicher Running Gag, der durch die letzten drei Folgen lief. Georg soll dann auf die Suche gehen, er braucht einen sicheren Internetzugang. Banner nimmt ihn mit in einen großen Gebäudekomplex und möchte ihn ins Verhörzimmer führen, was natürlich zu so einer kleinen zu so einem kleinen Schlagab auch, soll ich jetzt verhört werden und hier und so, das wollen wir jetzt alles gar nicht so sehr vorwegnehmen. Auf dem Weg dorthin, durch den per Aufzug, plaudert Banner jetzt so ein bisschen von seiner Person und er stellt sich als Tempelritter der Freimaurer nach dem York-Ritus vor. Mhm. Es gibt dort zwei Riten, er erklärt das auch ganz ein bisschen, der York-Ritus. Ich bin da offensichtlich nicht ganz so doll bewandert, der York-Ritus scheint der etwas schnellere zu sein. Nein, das ist der Schlimmere. Ich habe keinen Schlimmer.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, die Grundidee der Freimaurerei zu erklären. Ich muss jetzt mal kurz sortieren, wie tief wir das Ganze jetzt machen. Also die Freimaurerei ist, der Freimaurer an sich sieht sich als die menschliche Gestalt, als rauen Stein. Und die gesamte Arbeit der Freimaurerei ist das Arbeiten an diesem rauen Stein, um ihn zu glätten, um ihn, sage ich mal, immer wieder zu verbessern. Das ist die Grundidee der Freimaurerei. Dass das sich ein bisschen ausgearbeitet hat, sei dahin. Es hat sich durch die Kontinentverbindung, die früher nicht so da waren, verändert. Der York-Ritus hat, der schottische Ritus hat 23 Grade, obwohl da auch immer drüber gestritten wird, ob er nicht 25 hat. Da gibt es Ausfärbungen von und der normale York-Ritus hat 4. Und dementsprechend, die Idee dahinter ist aber gleich, die Abhandlungen sind relativ gleich, die Riten sind relativ gleich, die Initiation ist relativ gleich.
Okay,
also. Also die Idee, um es mal kurz zu schildern, wenn man jetzt, auch das ist kein Geheimnis, das kann man rausfinden, da gibt es Schriftwerk drüber. Es gibt einen Ritus, wenn man Freimaurer wird, dann kommt man in einen Raum und dort ist ein Tisch, ein Schreibwerkzeug und ein Totenkopf. Gerne eine Kerze. Man nimmt gerne Kerze. Man will es ja dramatisch haben. Und man betritt den Raum mit einem offenen Hemd, einem hochgekrempelten Ärmel und einem hochgekrempelten Hosenbein. Und dann schreibt man etwas auf. Und diese Gestalt, die man dann hat, die soll die Unvollkommenheit darstellen.
Ha!
Und deshalb die Arbeit am rauen Stein, die ständige Verbesserung. Und das ist jetzt aber nur ein Exkurs, damit man weiß, worin es bei der Freimaurerei geht. Also es ist gar nicht so geheimnisvoll und ist auch gar nicht immer so, die lenken jetzt nicht immer alles, was man immer denkt, dass sich durch Verbindungen von Leuten, die zusammensitzen, wenn sie dann einigermaßen mächtig sind, natürlich auch Seilschaften ergeben.
Ja, das also ist in jedem Sportverein so. Die Freimaurer sind jetzt keine große kryptische Geheimgesellschaft, die als graue Eminenzen mehr oder weniger sichtbar irgendwo im Hintergrund irgendwelche Dinge tut. Letztendlich ist es sinngemäß einfach eine Loge. Es ist eine Netzwerkergemeinschaft. Mhm. Ja, also das heißt, man knüpft hier Kontakte und diese Kontakte, die können dann sicherlich auch das ein oder andere Türchen öffnen.
Und es ist einer der wenigen gesicherten Räume freien Denkens. Weil was wirklich da gesprochen wird, es gibt Gästeabende, du könntest da hingehen. Also du kannst dich da in einen Gästeabend hinsetzen und könntest in einer Loge dort mit Leuten sprechen und die würden dir auch alle möglichen Fragen beantworten und. Und trotzdem wäre es etwas anderes, ob du auf einem Gästeabend da bist oder wenn die Mitglieder zusammenkommen. Mhm. Oder wenn die Tempelarbeit, wie es heißt, stattfindet. Das sind ganz andere Schutzräume dann. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten. Was ich kurz noch, muss ich ganz kurz nochmal, du wolltest gerade hin, aber ich würde es ganz kurz nochmal. Es gibt in dem Gespräch zwischen Banner und T-Rex einen Satz, der sehr interessant ist. Nur wer die Gesinnung und die Mittel hat, kann etwas bewegen. Jein. Aber natürlich sind die, kann man sich fragen, jetzt ist bewegen, etwas bewegen, auch sehr breitflächig. Man könnte jetzt sagen, was man da genau bewegt.
Vor allem, also mich interessiert halt, welche Gesinnung. Also, ja, natürlich braucht man die Gesinnung, etwas bewegen zu wollen.
Genau.
Um etwas zu bewegen. Ja, also meines Erachtens ist das aber ein bisschen pathetisch, weil der Satz, also die Bemerkung ist überflüssig.
Genau, finde ich auch. Aber es gibt noch einen zweiten Hinweis und den finde ich interessant, aber der wird in späteren Folgen, glaube ich, erst tragend. Es gibt ein Gespräch über Miles Davison.
Ja, das fand ich auch sehr interessant. Banner geht da kurz drauf ein.
Und sagt, er solle sich die Familie Davison doch mal ansehen. Und da geht es gewisse Gründe zurück. Aber das wird sich später noch in Folgen erklären. Ich würde da gar nicht jetzt drauf eingehen wollen.
Was an der Stelle allerdings relativ, da muss ich nur ganz kurz reingrätschen, was an der Stelle ganz offensichtlich ist, ist eigentlich alles so als harmloses, kurzes Fahrstuhlgespräch getarnt. Was tatsächlich hier meines Erachtens passiert, ohne dass ich jetzt, ich kenne ja noch nicht alle weiteren Folgen, aber es wirkt einfach wie eine multiple Plotteröffnung an dieser Stelle bereits schon, die hier vorbereitet wird. Ganz dezent. Ganz dezent. Und das haben wir so bis jetzt, ist mir zumindest so bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass hier wirklich in so ein paar Nebensätzen, hier werden wirklich Möglichkeiten aufgemacht, den Plot später noch weiterzuentwickeln und anders zu verfolgen. Und hier wirkt es wirklich auch, als wäre genau das gewollt gewesen.
Ich kann das nicht bestätigen oder verneinen.
Und selbst wenn du es könntest, würdest du natürlich nicht sagen.
Natürlich nicht. Wir sind jetzt an dieser Stelle, wir können da noch keine Öffnung, da wir da noch nicht sind.
Richtig. Wir werden auch bedroht, was das angeht.
Genau. Das ist gerade nicht leicht für uns. Jedenfalls beginnt jetzt die große Recherche und wie jede Recherche beginnt sie mit Google. Das ist, jeder wird es nachvollziehen. Das machen wir nämlich alle so mit Google und berühmt Stichworten. Und als man dann so rumgoogelt, trifft man auf das Schloss Gottesgabe.
Yep.
Und dieses Schloss Gottesgabe ist der Ort, heißt Tatsache Gottesgabe
bei Schwerin. Der existent Mecklenburg-Vorpommern.
Der existiert bei Schwerin und es ist Tatsache ein pyramidenförmiges, es ist ein dreieckiges Schloss und ich werde vielleicht einen Verweis, weil auf der Seite von Gottesgabe, auf der Wikipedia-Seite.
Wird direkt auf Offenbarung 23 verwiesen. Genial, oder?
Und auf das dreieckige Schloss.
Ja.
Also das ist natürlich schön, das ist natürlich Gold für uns. Ja, also danke an den Wikipedia-Schreiber. Und jedenfalls, man fährt in dieses Schloss Gottesgabe und da soll angeblich der Schatz des Störtebecker liegen.
Ja, genau. Man fackelt auch gar nicht lange, sondern man macht sich straight ahead auf den Weg in Richtung Schloss Gottesgabe. Und man kommt dort an, man kann erstmal niemanden so richtig sehen und was mich dann doch schon ein bisschen erstaunt, momentan sind wir immer noch so ein bisschen auf dem Stand eines Kriminalkommissars, man bricht einfach ganz nonchalant in den Keller ein.
Ja, man denkt sich, Mensch, so ein Fenster kann man doch auch öffnen. Das ist schon auch spannend, aber das wird uns noch ganz oft begegnen, dass wir denken, aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, hast du je 24 gesehen?
Ja, schon.
Jack Bauer ist ja letztendlich auch eine Form von Polizist. Und dass der mit einem abgeschlagenen Kopf durch die Gegend rennen kann, weil er irgendwelche Terroristen überzeugen soll, ist auch eine merkwürdige polizeiliche Maßgabe.
Ja gut, aber hier sind wir in Hollywood. Also wir bewegen uns hier mit Offenbarung 23 doch eher in Richtung Tatsachenberichte.
Natürlich, ganz klar. Also es ist eine klare Recherche. Nee, aber ich habe mir da schon immer drüber gewundert, aber das kann ich ein bisschen vorwegnehmen, das wird nicht unbedingt besser. Also da werden wir noch ein paar Aha-Erlebnisse haben und das wird mein...
Ich fand's aber obendrein auch ehrlich gesagt ganz witzig.
Ja, es wird mein kleines Beamtenherz noch oft bewegen, was der Kollege Banner da so veranstaltet.
Ach ja.
Aber jedenfalls geht es ein bisschen, also die kommen nochmal, ich habe mir jetzt hier was notiert, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Rhythmus. Also jedenfalls hat man...
Sie brechen in den Keller ein.
Genau, aber es geht vorher noch um die Legierung der Münzen, die der Euro hat. Und die Münzen sind aus Kupfer und einer Aluminiumlegierung, genannt nordisches Gold. Deswegen hat es diese Goldfarbe. Das steht ja auch noch bei Wikipedia, kann man das ziemlich genau nachlesen, wie da die Teilung ist. Empfinde ich jetzt nicht als super wichtig.
Nee, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht recherchiert.
Genau. Also man fährt da 2 Stunden hin und durch ein offenes Fenster kommt man in den Keller, in dem es komisch riecht.
In dem es komisch riecht. Man macht kurzerhand ein bisschen, sorgt ein wenig für Beleuchtung und bereut gleich schon wieder, dass man in dieses Kellerfenster gestiegen ist, denn alles ist von oben bis unten voller Blut. Und überall liegen also diverse Klingengeräte rum, Messer
und in Kühltruhen liegen Körperteile.
Es wird also sofort, das fand ich natürlich absolut super, es wird also sofort gemutmaßt, dass das auch fachmännisch zerlegte Menschen sein könnten. Also ganz ehrlich, nehmen wir mal an, ich breche in einen Keller ein von einem alten Schloss. Und der ist voller Blut, es sind überall liegen Ausweidungsgegenstände und daneben liegt eine Kühltruhe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus Gutmann. Es steht natürlich unter Adrenalin, wenn man in so ein Schloss einbricht. Mein erster Gedanke wäre nicht, dass es ein fachmännisch zerlegter Mensch ist, sondern ich würde schon überlegen, vielleicht haben die ein Schwein geschlachtet.
Ich würde oder mich eher Kuh. Wundern, also ich weiß ja nicht, wie weit vielleicht die das sehen können. Ja, aber ich würde mich schon fragen, warum hatte der Mensch Hufe? War der Teufel anwesend? Also, weißt du, was ich meine? Wurde er geschlachtet?
Nein, die Hufe wurden ja abgetrennt. Man friert nur das Essbare ein.
Ja, aber...
Vielen Dank, unsere bezaubernde Produktionsassistentin reicht uns gerade einen Drink. Vielen herzlichen lieben Dank an dieser Stelle.
Prost dann. Wohlsein. Ein hervorragendes Tröpfchen. So, und was für schlechtes Werkzeug hatten die aber? Die Taschenlampe geht flugs kaputt. Und man fragt sich, was ist da geschehen? Auch die Tatsache, dass zerlegte Menschen sein sollen. Ich finde auch eine steile These, wenn man nicht viel sieht.
Aber die beiden sind hart überzeugt davon. Ne? Natürlich. Also, ja. Und die Sache ist die, Georg sagt auch so, Banner, wollen Sie nicht vielleicht Verstärkung rufen? Und er sagt, ach was, wie soll ich denn erklären, warum ich hier bin?
Da hat er wiederum nicht ganz Unrecht.
Da hat er nicht ganz Unrecht. Dennoch, wenn ich jetzt also in einem von oben bis unten in Blut ausgekleideten Dings, wo ich zerstückelte Menschen ahne, ich glaube, da hätte ich doch als rechtschaffender Polizist eher nicht so darüber nachgedacht, ob ich jetzt den korrekten Dienstweg gegangen bin, da hätte ich schon Verstärkung gerufen.
Also jetzt muss ich mal dazu sagen, worüber ich nicht nachgedacht hätte, ist, also jetzt passiert ja etwas, nämlich ein Messer wird geworfen.
Und mehrere gleich.
Ja, und also das Ding ist ja, wenn ich quasi da leben würde, ja, dann würde ich auf Leute, die bei mir sind, Messer werfen.
Wenn nichts anderes zur Hand ist.
Also das fand ich auch ziemlich witzig, die Idee, dass
da plötzlich Messer ist. Markus, ich weiß, du siehst manche Sachen, aber nicht jeder hat so eine Winchester in der Schublade.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist jetzt meine persönliche Sache. Gut, aber T-Rex und Banner flüchten und die rennen da in der Dunkelheit rum. Und die Stimme sagt, sie sollen stehen bleiben. Was ich auch eine steile These finde, wenn ich erst Messer werfe und dann sagen, die sollen stehen bleiben. Also, schwierig.
Also, das Interesse, sie am weiter Fortkommen zu hindern, das wird bereits durch die Messer impliziert.
Ja, aber motiviert nicht zum Stehenbleiben. Nein. Also, da hat man 2 Sachen aufgemacht. Ja, jedenfalls, und Banner möchte gerne den Autoschlüssel finden, was ihm nicht gelingt. Und dann rennt T-Rex gegen etwas und sieht einen Körper vom Baum hängen und dann hört er noch eine Stimme, die sagt, so bluten sie besser aus und dann ist er ohnmächtig.
Übrigens, der Körper dun, 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 hat keinen Kopf.
Genau. Wo bliebe sonst der Spaß?
Ja.
Jetzt ernsthaft. Also ich meine...
Vielleicht ist es Klaus Störtebeker, der dort grob geschätzt seit...
Schwerst verwirrt seit 26 Jahren. Gut. Man weiß es nicht. So, und dann geht es in die nächste Szene, T-Rex wacht auf. Und lustigerweise ist der Mann vom Vorabend da, der gewisse Sachen gesagt und Messer geworfen hat.
Wirkt aber eigentlich jetzt recht freundlich.
Genau. Und T-Rex fragt nach Banner und Banner wird von diesem Menschen Bruder William genannt. Und da spätestens hat er die Nachfragen gehabt. Aber gut, T-Rex erstmal nicht. Und
Freimaurer ist Freimaurer, da ist man wie zu Hause.
Genau. Aber was rauskommt, dieser Mann forscht auch nach Störtebeker.
Ja, natürlich.
Nee.
Also, er stellt sich als Jack Roth vor, als Ordensbruder von Bruder William. Was sich zurückführt, wird später auch kurz erklärt von Wim, Wilhelm, William. Hm. Ja, das sind Kurzformen aus der niederdeutschen Geschichte. Und er erklärt auch, was das mit dem ganzen Blut und dem Korpus da draußen, denn sie machen Seminare für Hausschlachtungen.
Ja. Was es wirklich gibt.
Was es tatsächlich gibt, das stimmt. Und es stößt dann auch Bruder William Banner kurz darauf wieder hinzu und erzählt ein bisschen über den Berufsstand der Scharfrichter, die nämlich früher ebenfalls diese Hausschlachtungen durchgeführt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so viel Recherchezeit da reingesteckt habe, aber ich habe schon mal ein bisschen geguckt und ich konnte das jetzt weder bestätigen, noch konnte ich das verneinen, aber ich finde den Gedanken sehr interessant, dass der Scharfrichter wurde ja früher für einen sauberen Hieb engagiert. Ja, und hätte der noch dreimal draufhacken müssen, dann wäre das nicht schön gewesen.
Nein, zumal, nicht nur nicht schön, er wäre eventuell hingerichtet
worden. Ja, richtig, genau deswegen wäre er dann nämlich, also es ging sozusagen nicht nur um seine Berufsehre und um ein Wiederbuchen, sondern es ging tatsächlich um seinen eigenen Kopf. Das heißt, er musste die Hiebe üben und da man natürlich nicht mordend durchs Land ziehen kann, also hat man es natürlich am Tier probiert. Und Banner erzählt auch, dass er selber aus einer Scharfrichterdynastie stand.
Womit sich erklärt, wo die Stimme herkommt und warum diese Verbindung da ist. Und
ganz genau. Das hier an dieser Stelle, am Anfang habe ich mich nur gewundert. Am Anfang wirkt es für mich so ein bisschen, naja, da haben sie ein paar Sprecher gespart. Aber nein, es hat alles seinen Sinn. Seinen tieferen in diesem Fall und erzählt auch so ein bisschen, dass die Scharfrichter, als sie später nicht mehr ganz so gefragt waren, eben in diverse Berufe zerschieden. Sie haben zum Beispiel, auch das konnte ich jetzt in der Internetrecherche nicht bestätigen, den Berufsstand der Chirurgen wegen ihrer Kenntnis der menschlichen Anatomie mitbegründet. Das halte ich für zumindest anzweiflungswürdig.
Also jetzt muss man dazu sagen, jetzt muss man Chirurgie vielleicht nicht ganz so weit fassen, wie wir es heutzutage tun.
Ja,
man muss ja sehen, dass der Barbier auch gerne Zahnbehandlung durchgeführt hat im Mittelalter und dass da auch mal die ein oder andere Warze rausgeschält wurde oder so. Also man muss jetzt Chirurgie vielleicht nicht so weit fassen. Vielleicht geht es mehr so in Richtung dieser kleinen Sachen. Vielleicht wurde auch die ein oder andere Amputation durchgeführt, weil man war gerade, man kannte das ja mit Abhacken ja. Von Sachen. Und dementsprechend, ja, man war ja voll im Thema.
Ja, ja. Fachleute. Erschlagenes Argument.
Ja, wir haben heute Fachkräftemangel. Damals musste man sich Fachkräfte auch für solche Sachen suchen. Ja,
da hast du recht.
So, und also diese Ahnengeschichte wird da aufgerahmt. Und jedenfalls geht es darum, dass einer der Ahnen von Banner diesen Bijou, diese Medaille, als Belohnung erhielt. Und dieser Bijou erstaunlich viel Ähnlichkeit mit der heutigen 50-Cent-Münze hat.
Ja, und das ist natürlich jetzt der absolute Clou. Und Banner erzählt auch an diesem Zug, dass er genau aus diesem Grunde, wegen dieser Ähnlichkeit des Bijous, die damals eingenäht in den Wanst, nicht in den Wanst, in den Wams des Störtebeker, an Meister Rosenfeld weitergegeben wurde und an damit über viele, viele Generationen an seinen Ur-Ur-Ur-Urahn Wim Banner weitergegeben wurde. Und aufgrund dieser Ähnlichkeit musste er sich damals diese Münze einstecken. Natürlich noch nicht in dem Wissen, dass er sie 4 Jahre später natürlich permanent in der Hand halten würde. Zu diesem Zeitpunkt war es für ihn noch kein gewohnter Anblick und deswegen hat es eben auch seinen Blick so ultimativ darauf gelenkt.
Dann gibt es, sie durchsuchen das Schloss. Man will natürlich Hinweise finden und weil man an dem Ort ist. Das machen sie 2 Tage lang und die ganze Sache bleibt ein bisschen erfolglos.
Richtig. Entschuldige bitte.
Nö. Und man vergleicht die Münzen und T-Rex fragt nach einer Landkarte. Und da merkt er, dass das Schloss zeigt genau auf Wismar, was die Heimat des Klaus Störtebeker ist. Sei.
So, ich weiß ja, gar nicht. Laut einer Theorie. Laut anderen kommt aus Rothenburg an der Wümme.
Ja, da gibt es ganz viele. Und genau. Und aber hier geht es dann an Wismar. Und da muss man ein bisschen hören. Hier werden noch ein paar Sachen, was die Ortsnamen betrifft, gesagt. Da gehen wir jetzt nicht so weit, dann gibt es noch was zu hören.
Ich finde, das ist durchaus hörenswert, ja, weil es fürs Hörspiel, finde ich, sehr interessant dargestellt. Tatsächlich ist die geografische Herleitung schon ein bisschen skurril. Aber sie ist schön zu hören, deswegen verraten wir doch
an der Stelle. Und sie wäre schwer zusammenzufassen und sie würde nicht etwas ergeben, was so verbreitungswürdig ist. Also sie ist schön anzuhören, sie ist fürs Hörspiel, du sagst genau, gut, sie ist eine blumige Erzählung, aber so weitergebe würde ich eigentlich nicht. Ein weiterer Hinweis geht nach Lübeck und dort ist der Stadtteil Bunte Kuh, benannt nach einem Schiff.
Von Simon von Utrecht,
eines Schiff eines Freibeuters, den Klaus Störtebeker einmal besiegt hat. So, und man fährt von da aus, man fährt nach Hamburg. Und
warte mal, Simon von Utrecht hat Störtebeker gestellt am Ende und aufgebracht, oder nicht? Der Legende nach. War es nicht so?
So rum, genau. Ja. Ja, genau, Entschuldigung.
Aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Wir sollten das Lied nochmal singen, Markus.
Nein, der den Störtebeker einmal besiegt. Nein, ich habe falsch gelesen. Also Simon von Utrecht hat Störtebeker besiegt. So, man fährt nach Hamburg und fährt zu einer bestimmten Brücke, der Kersten-Mieles-Brücke. Da habe ich auch eine Abbildung gesehen. Und an dieser befinden sich 4 Statuen von Piratenjägern.
Ja.
Und diese Statuen sind gleichzeitig die Pfeffersäcke.
Ja, sie repräsentieren die Pfeffersäcke. Ne? Genau. Also die Hanseaten, die abfällig von ihren Gegnern so genannt wurden.
Genau, und dann geht es darum, was hat diese Brücke für ein Geheimnis? Es geht ja immer um Geheimnisse. Und dann merkt man, dass die Straße dieser Brücke auf eine Seewarte hinweist. Wird jetzt Seewarte, muss man das erklären? Eigentlich nicht. Also es ist irgendwie selbsterklärend.
Wer doch, es braucht ja noch ein bisschen Spannung. Ja? Wer doch, der möge einfach mal googeln oder vielleicht die gute alte Enzyklopädie zur Rat.
Genau, den Brockhaus in 23 Bänden. Nein, das ist Quatsch, der hat 22.
Echt Ledereinband, Menschenhaut.
Der hat 22, genau. Oh Gott. Das ist heute eine sehr strange, ob das an dem Getränk liegt, weil hier die Produktionsleiterin gebracht hat.
Nein, es liegt am Thema Piraten.
Genau. Arr. Und der Künstler weist darauf hin, dass oder meint, dass die Statuen nicht dazu da sind, die Piratenjäger zu ehren, sondern eher zu verhöhnen.
Zu verhöhnen.
Also in eine andere Richtung geht. Und dann fragt man sich, ob man dem Schatz nun nahe ist. Und dann gibt's einen ganz
Jack Ross rennt erstmal wie von der Tarantel gestochen los und guckt auf das Straßenschild der Straße unter der Brücke.
Genau.
Und es ist die Helgoländer Allee.
Also witzig ist, er will zu den Souvenirshops an den Landungsbrücken und da habe ich so bei mir gedacht, jetzt hat sie es. Also jetzt wurde es ganz wild, ja. Also die Sache, dass die jetzt so plötzlich Souvenirshops abgrasen, sei es drum, dachte ich, okay, das wird nicht die erste Überraschung. Aber man geht da und genau, man Reiseführer Helgoland und die Wortbedeutung Helgoland habe ich auch mal, es bedeutet hohes Land. Also richtig. Helgoland bedeutet nichts weiter als hohes Land.
Das wird im Hörspiel hier ein bisschen anders dargestellt. einfach um die Story besser voranzubringen.
Genau. Man muss dazu sagen, die Insel sollte mehrfach gesprengt werden und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auch da die größte nicht-nukleare Explosion durch die Briten da veranstaltet. Ja,
die Briten haben halt ein riesen Munitionslager dort in die Luft gejagt. Ne?
Genau. Und trotzdem war die Insel nicht weg. Und im Hörspiel heißt es Heiliges Land.
Das Projekt, Entschuldigung, nebenbei gesagt, ist relativ bekannt, denn es nannte sich Big Bang. Hm. Und das hat ja spätestens durch die Theory hier und da schon mal jemand gehört. Ist aber ein durchaus geflügeltes Wort, auch in der Militärsprache. Big Bang war eine sehr gut geplante und ausgesprochen eine heftige Aktion.
Obwohl bei Big Bang Theory geht es um den Urknall und bei
Big Bang... Selbstverständlich, aber das war jetzt nur eine Wortbrücke, warum es okay. Jeder schon mal gehört haben könnte. Aber tatsächlich war es also auch eine extrem harte Detonation. Das hatte man von Anfang an geplant und auch so den Namen vergeben.
Genau, und im Hörspiel spricht man hier vom Heiligen Land. Das stimmt nicht so ganz für die Piraten mit dem eigenen Schatz. Und man fährt dann nach Helgoland. Jetzt meine Frage, bist du mal nach Helgoland gefahren?
Nein, ich habe es in den letzten 2 Jahren immer, also ja, ich war schon mal auf Helgoland, da war ich aber noch klein. Kann ich mich also schlecht dran erinnern. Hm. Ich wollte die letzten 2 Jahre immer wieder, wenn wir oben, wir fahren einmal im Jahr in die Nordsee für einen Kurztrip. Und jedes Mal hat es die Fähre dahin gerafft wegen schlechten Wetters, als wir fahren wollten. Deswegen, also ich hoffe, dieses Jahr wird's was. Ich freue mich schon auf den Außentermin.
Es gibt jetzt auch so eine Katamaranfähre, die sehr schnell ist wohl.
Ja, ja.
Also egal. Jedenfalls fährt man nach Helgoland und die Wappen von Hamburg, das Passagierschiff, bringt sie dorthin. Und T-Rex ist schlecht. Und jeder, der die Fahrt schon mal gemacht hat, kann sagen, das ist nicht unbegründet. Weil man fährt, für Kenner der Sache, wenn man auf die Insel fährt, wenn man die Hintour macht, fährt man gegen die sogenannte Dünung, gegen also die dauerhaft, den dauerhaften Wellengang. Mhm. Das geht wirklich hoch und runter und ist nicht schön. Und das einzig Tröstende ist, man fährt auf der Rückfahrt gegen die, mit der Dünung. Das heißt, das ist deutlich sanfter. Dieses Schiff muss nicht gegen die Wellen anstrampeln, sondern wird immer mit der Welle getragen.
Ich bin jetzt nicht so ein Seekrank, als ich...
Ich ja, mittlerweile, aber okay. Genau. Also jedenfalls gibt es ein Gerücht, und das passt natürlich bei Offenbarung 23 noch mal viel besser. Nordöstlich von Helgoland soll Atlantis liegen. Natürlich.
Ja, Atlantis, natürlich. Nein, natürlich. Also ganz ehrlich, Markus, ich bin auch kein Atlantis-Experte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich
auch nicht.
Ja, aber aus dem Bauch heraus, hättest du Atlantis nördlich von Helgoland vermutet?
Ich hätte es in viel wärmeren Gewässern vermutet.
Oder?
Ja.
Also ich hatte eher sowas an
Südsee.
Ja, so Indonesien, so irgendwo ja. Polynesische Inseln oder.
Aber doch nicht da.
Vielleicht von der australischen oder afrikanischen Küste, aber eher so.
Ne, aber doch nicht neben zollfreien Zigaretten, ernsthaft.
Ja, wer weiß, was Atlantis damals so groß gemacht hat, ja.
Man weiß es nicht.
Genau.
Aber meine erste Reaktion war, als die Atlantis erwähnten, ich dachte, ja, drunter machen die das nicht mehr. Also. Ja, es war wirklich schwierig.
Ich habe vor allem dem Ende der Folge so ein bisschen mit einem kritischen Auge entgegengesehen, aber Gott sei Dank wurde das Thema Atlantis nicht
nochmal aufgetaucht. Kein Atlanta aufgetaucht.
Nein, keiner aufgetaucht. Also,
das wäre auch wirklich
hart. Zumindest nicht benannt.
Genau. Also, man will also ins Oberland und dort will man sich einen Überblick verschaffen. Und als sie dort über diesen Seeräuberschatz sprechen, taucht ein alter Mann auf, der vom Heiligen Land spricht. Und man kann, ich glaube, ich greife dem nicht vor, weil ich sage, die Sprachanwandlung ist cool gemacht. Also ich finde das cool, wie derjenige das spielt.
Ja, ja.
Aber er wirkt halt verwirrt, ne? Also man er wirkt ein bisschen wunderlich, ne? Um das mal nett auszudrücken. Ne,
verwirrt klingt schon, also ein bisschen bekloppt ist er.
Ja. Hochgradig bekloppt, dann machen wir es so.
Er spricht auf jeden Fall von seiner langen Anna.
Die von der langen Anna, und der Mann heißt Gabriel. Und er will den Engel fallen sehen, und er meint die lange Anna, und das ist ein Felsenturm. Und dann.
Einer von zwei, nebenbei gesagt, an der Spitze von Helgoland, deren Landbrücke in den 60er Jahren auf natürlichem Wege zerstört. Nee, nicht in den 60er Jahren, vorher noch. 1868 ist die Landbrücke dort eingestürzt, aufgrund von Erosionen. Und es gibt die lange und es gibt noch die kurze Anna. Die kurze Anna ist noch am Inselsockel dran, und die lange Anna, da ist schon Wasser dazwischen.
Genau. Und dann will Gabriel sie hinbringen. War dieser Mann nicht im Rollstuhl?
Der hat einen Elektrofahrwagen.
Genau.
Ich habe auch Rollstuhl notiert.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein extrem geländegängiges Modell für die 90er Jahre.
Und vor allen Dingen auf dieser Insel, wer sie kennt. Und kurzer lustiger Einwurf ist, dass David Nathan sich es nicht nehmen lässt, kurz wie Jack Sparrow zu sprechen.
Ja, ja.
Was natürlich, es war nicht rauszunehmen. Natürlich macht er das.
Nein, unbedingt. Musste, ja.
Ja, genau. Und
für alle Leute, die hier frisch eingestiegen sind und den Plot nicht kennen, David Nathan ist die Synchronstimme von Johnny Depp. Das muss vielleicht hier und da nochmal dazu gesagt werden.
Also ist einer der besten Synchronsprecher überhaupt. Und ich bin so froh, dass man ihn für die ersten 29 Folgen dieses Hörspiels bekommen hat. Das ist sehr gut. Ja. Genau. Und dann gibt es, Gabriel spricht dann wirres Zeug ein bisschen vor sich hin und spricht eine bunte Kuh voller Pfeffersäcke. Und Gabriel trägt dann so eine Art Gedicht vor. Und sie kommen dann an der langen Anna an. Und wir wissen... Wir verraten die das Ende. Traditionell.
Tja. Oder
würdest du da gerne jetzt reingreifen? Würdest du gerne?
Nein, offen gestanden würde ich das eigentlich dem Gehörer selbst gerne überlassen.
Genauso sehe ich das auch.
Auf dass er möglichst genauso überrascht werden möge, wie ich es war.
Genau, und wir werden auf keinen Fall darauf hinweisen, was ab Kapitel 24 passiert. Wir kommen jetzt konsequenterweise, wie immer, zur Bewertung. Und da würde ich dich diesmal vorlassen. Hast du eine Bewertung
abgegeben in deinem Kopf? Ja, ich muss das diesmal ein bisschen komplizierter lassen, komplizierter machen. Denn ich möchte explizit das Ende, und wenn ihr das nochmal hört oder schon gehört habt, dann werdet ihr verstehen, ich möchte das Ende abkapseln, denn das Ende ist eine Kategorie für sich. Mhm. Und das möchte ich bewertungsfrei lassen. Weil es hat einerseits einen großen Reiz, Andererseits bin ich mir auch nicht so ganz so sicher, was ich davon halten soll.
Ich würde die Frage nochmal umstellen, weil wir das Ende ja auch nicht verraten
richtig.
Haben. Und das wäre für die Hörer ja komisch. Ich würde jetzt die Bewertung wirklich nur auf den Piratenteil ziehen wollen.
4,6. Wobei ich auch an der Stelle, die uns schon so ein bisschen länger verfolgt, ihr wisst, ich habe so persönliche Präferenzen. Und wenn eine der Folgen diese persönlichen Präferenzen, und das ist nun mal das Freibeuter und Piratentum, trifft, dann bin ich natürlich immer gleich schon mal ein bisschen gecatcht und auch im Sack. Das trägt dazu bei. Obendrein finde ich die Folge an vielen Stellen auch noch hochgradig amüsant. Es ist auch so ein bisschen skurril. Und hier kommt es jetzt an manchen Stellen, würde ich jetzt sagen, zu einem kleinen, aber das sind eigentlich, man kann es gar nicht mal sagen, Schönheitsfehler, sondern das ist einfach auch der Länge der Folgen geschuldet. Manche Herleitungen sind ein bisschen fix gemacht. So, und es wird einfach mal so, ja, und guck mal, und hier zeigt nach hier und da und dort und hier und dann hören die Münze nach oben und dreimal im Kreis läuft und dann sind wir eigentlich schon in Lübeck. Und es ist so, haha, okay.
Verstehe deinen Ansatz, aber es ist kein Hörbuch, es ist ein Hörspiel.
Richtig.
Und dementsprechend auch der, wie du sagst, der Länge geschuldet.
In Ordnung, hier und da trotzdem ein paar Sachen, die ich so ein bisschen komisch finde, deswegen eine 4,6 von 5.
Meine Bewertung ist 4,5 von 5. Also wir sind uns da heute sehr dicht auf den Fersen. Mit dem Ende, das lasse ich auch raus. Wir gehen jetzt wirklich auf den Piratenteil ein. Und ich habe mir eine meiner berühmten Alliterationen aufgeschrieben. Und das ist natürlich die partiell piratisierte Power Story.
Ja, ich bin wie immer vollständig sprachlos von deinen alliterarischen Ergüssen.
Ja, es ist, also so sehe ich es. Es ist eine sehr gute Story. Und die hat man auch sehr gut eingebunden. Und die hat mir wirklich, obwohl ich nicht diese Präferenz teile mit den Piraten-Stories, aber sie hat mir Spaß gemacht. Also das konnte ich diesmal wirklich sagen.
Absolut.
Ja, damit beenden wir die Folge. Und ich würde sagen, folgt uns weiterhin, liked uns. Und was bei uns ganz wichtig ist, weil wir ja nicht ganz so regelmäßig den Folgen frönen können, wenn ihr an den Folgen teilnehmen wollt, bitte setzt dieses Glöckchen bei Spotify, dass ihr erinnert werdet, dass eine neue Folge da ist. Ihr könnt uns ja mittlerweile mit bis zu 5 Sternen dort bewerten. Wenn euch die Folgen gefallen, tut das bitte. Und wenn ihr andere Leute kennt, die Folgen hören wollen, gebt es einfach mal weiter, es würde uns freuen.
Richtig.
Ansonsten, bei Instagram, Kultur, der Podcast, Anregungen, das, was Atze Badekappe kann, könnt ihr auch. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Anregungen geben und ihr könnt auch Kritik üben, das ist alles erlaubt.
Wunderbar. In diesem Sinne, trinkt aus, Piraten. Yo ho.
Damit sind wir raus.